Querfunk Mediathek ist auch zeitkapsel.querfunk.de oder stream.querfunk.de aufzurufen.
Klotto Stop. Die Sendung der feministischen Redaktion.
Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Glottelstopp, der Sendung der feministischen Redaktion auf dem Bermuda-Funk. Ihr hört uns auf 89,6 MHz in Mannheim, 105,4 MHz in Heidelberg oder über Kabel oder als Livestream oder in der Mediathek auf bermudafunk.org. Vielleicht hört ihr uns auch im Freifunk in Karlsruhe. Hört uns. Heute geht's um die Wurst, denn es geht um Gemüse.
You eat a lot of lettuce, but you're toxic. Yeah, I know you're only getting started. You're texting me, but then you're going ghost, yeah. Why you always gonna do the most, yeah? I can see your friends, they don't like me. And I don't understand, do you got a plan? Why you acting up because you like me? Baby, what you say, is it me or them? Fucking maybe. I don't like the crew. That is someone way that I like you. So call me on the late night shift. Keep the suit of patience. I don't wanna chase it. Kia cutie cutie, so I take it. Not the sin I eat it. Just say when I meet you at your place. You eat a lot of lettuce, but you're toxic. Yeah, I know you're only getting started. You're texting me, but then you're going ghost, yeah. Why you always gonna do the most, yeah? I can see your friends, they don't like me. Like me, baby, what you say? Is it me or them? Fucking maybe. 今どこ？どこ行くの？ Take me dancing. 너니 no way fancy. 後でね。I can meet you there. Just say when, boy, I'll meet you anywhere. 何をしたいですか？ I get what I wanna, then I want another one. Kira kira, baby, say what's up? I'll take you off the map, my high club. You eat a lot of lettuce, but you're toxic.I can see your friends, they don't like me. And I don't understand, do you got a plan? Why you acting up because you like me? Baby, what you say? Is it me or them? Fucking maybe. Like me. Like me.
Ja, das war die J-Pop Band 5 mit Lettuce. Und wir werden heute eine tolle, bunte Pfanne von Gemüsebeiträgen haben. Meine Stimme hört sich richtig scheiße an. Ich war leider nicht feiern, ich bin einfach nur erkältet. Aber heute gibt es grüne Tomaten, Gurken, Lauch und Kiwis und Papayas. Ja, gut aufgepasst, Kiwi und Papaya sind Obst. Ihr seid ein informiertes Publikum. Aber wisst ihr eigentlich auch, wie es als Flinter ist, in der Landwirtschaft zu arbeiten? Vieles hat sich das gefragt und ist der Sache auf den Grund gegangen.
Viele von uns haben sicherlich genervt bis ängstlich auf die Bauernproteste Anfang des Jahres geschaut, weil dort so viele Deutschlandfahnen zu sehen waren und die Forderungen oft unsolidarisch wirkten. Wie so oft macht ein differenzierter Blick mehr Sinn, weil die Landwirtschaft tatsächlich ein Bereich ist mit vielen Problemen, vor allem auch für Flinter, also Frauen, Lesben, Intertrans- und Artgender-Personen. Aber was richtig gut ist, der Queerfeminismus ist auch dort schon am Start, zum Beispiel durch ELAN, das steht für ein Netzwerk für emanzipatorische Landwirtschaft. Und Personen von ELAN haben auch auf einer Demo gesprochen, unter dem Titel Wir haben es satt für Höfe und Klima. Die fand im Januar 2024 in Berlin statt und wir hören mal in einen Ausschnitt aus einer Rede rein. Die vollständige Rede findet ihr auf www.freie-radios.net.
Landwirtschaft ist ein mehrheitlich, ein zutiefst strukturell sexistisches Arbeits- und Lebensumfeld. Wir fordern, dass sich Politik, Gesellschaft und unsere Kolleginnen endlich von der Vorstellung verabschieden, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb selbstverständlich aus einem verheirateten Heteropaar besteht oder etwas mit einer Kleinfamilie muss. Dieses Jahr wollte sich unser landwirtschaftlicher Kollektivbetrieb auf eine Förderung für junge Landwirtinnen bewerben. Wir scheiterten an der Voraussetzung, dass sich eine Einzelperson auf die Förderung bewerben muss, die mehr als die Hälfte des Betriebs besitzt. Durch eine ähnliche Rechtslage verlieren dieses Jahr unsere Freundinnen von einem benachbarten Hof ihre jährliche Agrarförderung. Diese Regelungen richten sich gegen kollektive Strukturen und ebenso gegen eine gleichberechtigte Teilhabe von Flinterpersonen in Betrieben. Diese völlig veralteten Vorstellungen führen dazu, dass Kollektivbetriebe und Menschen, die sich in Wahlfamilien und queeren Beziehungen organisieren, politisch nicht mitgedacht werden. Wir kennen die vielen Fakten inzwischen auswendig, doch wir werden nicht müde, sie immer und immer wieder zu wiederholen. Flinterpersonen besitzen weltweit nur einen Bruchteil der Ländereien, auf denen sie wirtschaften und leisten dabei global gesehen den größten Teil kleinbäuerlicher Arbeit. Noch immer bestimmen sexistische Arbeitsteilungen und Rollenbilder unseren Alltag und die anfallende Kommunikations- und Sorgearbeit auf Höfen ist nicht gleich verteilt. Der kapitalistische Leistungsdruck zerstört unsere Körper und unsere Böden. Doch viele von uns sind nicht nur von Sexismus betroffen, sondern noch zusätzlich von rassistischen Umfeldern im ländlichen Raum und auf den Höfen. Sie sind direkt bedroht von faschistischen und rechten Entwicklungen und kolonialen Narrativen, die tief in dieser Gesellschaft verankert sind. Ihr landwirtschaftliches Wissen wird oft nicht ernst genommen und die Vereinzelung im ländlichen Raum macht es ihnen schwer, sich etwas aufzubauen.
Auch hier in der Region gibt es queerfeministische Obst- und Gemüsebäuerinnen, Freya und Elise. Sie bepflanzen ein Feld in Heidelberg-Hanschusheim, den Wildraum eine Mikrofarm. Freya ist gelernte Gemüsebäuerin und Elise gelernte Obstbäuerin. Und zusammen pflanzt sie ganz viel unterschiedliches Obst und Gemüse an. Äpfel, Zucchini, Bohnen, Tomaten, Kohl, Fenchel, Aubergine, aber auch viele leckere Kräuter. Ich könnte einen ganzen Beitrag machen mit Aufzählung, was sie alles anbauen.
Hm? Esst ihr hier die ganze Zeit? Ist man so, ist das so, wie wenn man kocht und man die ganze Zeit so, ja, kann man auch probieren und hier?
Ja, nee, irgendwie, wenn wir hier so am Arbeiten sind, denken wir irgendwie nicht dran.
Ihr Obst und Gemüse verkaufen sie über ein Abo-System. Einmal die Woche können AbonnentInnen ihre Gemüsekiste in Mannheim oder Heidelberg abholen. In Mannheim unter anderem dienstags im Café Felsbach. Dort berichten Freya und Elisa auch nochmal über so ganz praktische Dinge aus dem Alltag für Flinters in der Landwirtschaft. Zum Beispiel die Frage danach, wo gehe ich auf die Toilette auf einem offenen Feld? Was mache ich, wenn ich menstruiere? Die beiden haben zum Glück mittlerweile ein Klohäuschen, weil sonst hat man da eher Pech.
Zum Beispiel nur eine sehr große, starke Person manche Aufgaben machen kann und eigentlich, das ist nur Gestaltung. Also man kann immer die Sachen anders gestalten, das für alle zugänglich ist.
Ja, die meisten Maschinen, mit denen gearbeitet werden, die sind einfach so konstruiert, dass du eine schwere, große, starke Person brauchst, die bestimmte Dinge irgendwie zum Einrasten oder so. Oder ich musste mich immer in meinem Ausbildungsbetrieb, wenn ich auf Schlepper gefahren bin, musste ich mich immer auf drei Kissen setzen, damit ich bis an die Kupplung komme. Solche Sachen. Aber das ist einfach nur, so ist das konstruiert, weil eben viele Menschen nicht mitgedacht werden. Aber wir arbeiten mit ganz kleinen Maschinen und hauptsächlich Handgeräten. Da stellt sich die Problematik dann nicht so sehr.
Neben dem Obst- und Gemüseanbau soll der Wildraum auch ein Ort für Kunst werden. Elise ist nämlich auch Fotografin, aber so eine Geschäftsneugründung dauert natürlich seine Zeit.
Wir haben einen großen Schritt gemacht dieses Jahr, weil wir die Anzahl von Mitgliedern, die wir auch bedienen konnten, erreicht. Und dann nächstes Jahr wollen wir verdoppeln, sodass wir unsere so Größe für die Zukunft sind, um das Projekt tragbar zu machen.
Genau, also im nächsten Jahr wollen wir die Größe erreichen, die das dann auch ungefähr halten, die wir halten wollen.
Checkt doch unbedingt mal die Webseite von Elise und Freya unter www.wild-raum.com und wenn ihr Lust habt, findet ihr sie auch auf Instagram unter @wild.raum.
Also ich denke, es ist schön, dass wenn es frauengeführte Betriebe gibt, dass das dann auch sichtbar wird. Genau wie Elise gesagt hat, eben, dass es motiviert. Das ist kein Feld, wo Frauen nicht hingehören. Wir können das alles genauso, auch queere Menschen, wir gehören dahin. Und wir sollten das auch zeigen und den Platz einnehmen.
Der Fantasie.
Ezra, Garten meiner Fantasie. Und wir bleiben noch im Garten beim wachsenden Gemüse, aber nicht mehr lang, denn es wird auch geerntet. Glottelstopp-Freundin Melle erzählt uns von ihrem wirklich erstaunlichen Faible für Gurken.
Vor einiger Zeit wurde ich gefragt, weshalb ich Gurken sehr gerne mag und wie hoch mein täglicher Gurkenkonsum so ist. Und die zweite Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Der ist natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr so hoch. Der liegt so bei 2 bis 3 Gurken in der Woche. Und im Sommer, und als ich da gefragt wurde, und ich anscheinend sehr bekannt für meinen Gurkenkonsum bin, lag der schon bei 1-2 Gurken täglich, so durchweg, also durch die ganze Woche durch. Das liegt natürlich daran, dass ich selbst hier Gurken habe im Garten und dann immer einfach schnell zwischendurch Gurken geerntet habe und direkt eine verzehren konnte. Genau, ich mag Gurken so gerne, weil sie eigentlich streng genommen nur zu einer bestimmten Saison gibt. Und seit 4-5 Jahren arbeite ich neben meinem eigentlichen Beruf als Physiotherapeutin noch in einer Gemüsegärtnerei. Und damals war es schon immer oder oft meine Aufgabe, Gurken zu ernten. Und da bin ich auch nicht selten durch ein 40 Grad heißes Gewächshaus gestiefelt und habe dann die eine oder andere Gurke so zwischen diesen Riesengurkenpflanzen direkt verzehrt. Und das war eine unglaublich schöne Zeit in der Gärtnerei. So verbunden mit der Natur zu sein und auch einfach zu wertzuschätzen, dass es manche Gemüsesorten nur eben zu einer bestimmten Zeit gibt. Und seither liebe ich sie sehr und seither konsumiere ich sie auch sehr. Und sobald die Zeit eben vorbei ist, dann kaufe ich mir tatsächlich auch keine im Supermarkt und freue mich dann ganz arg auf das kommende Jahr und auf das kommende Gurkenjahr. Genau. Ich denke, das ist so der Hauptgrund, weshalb ich sie sehr gerne mag. Sie sind ultra erfrischend und einfach ein ganz leichter und für mich sehr bekömmlicher kleiner Snack zwischendurch.
Bedeutet, doch du führst mich hinters Licht. gottverdammte Popeye. Seh ich aus wie der gottverdammte Popeye? Seh ich aus wie der gottverdammte Popeye? Seh ich aus wie der gottverdammte Popeye?
Blond, Spinaci, sehr gut. Und wie wir sehen, das Gemüse ist nicht immer unsere Freundin. Und auch die Leute, die sich für Gemüse und Natur und Umweltschutz einsetzen, sind nicht immer toll, sondern manchmal sogar richtig blöd. Und wenn ihr euch fragt, wie da die Zusammenhänge sind zwischen zum Beispiel Rassismus und Rechtsradikalismus und Umwelt- und Naturschutz, empfehle ich euch Farn, das Netzwerk FARN, Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz von der Naturfreunde-Jugend und den Naturfreunden. Könnt ihr euch mal angucken. Aber jetzt könnt ihr euch es nochmal kurz gemütlich machen, denn es geht um einen Film. Katrin nimmt uns mit in die 90er zu Grüne Tomaten.
Zum Sendungsthema Gemüse dachte ich, ich schaue mir mal wieder einen feministischen Filmklassiker an, nämlich Grüne Tomaten aus dem Jahr 1991. Ich habe ihn so oft gesehen und es war immer einer meiner Lieblingsfilme. Viele FreundInnen haben ihn auch als wichtigen Film für ihre feministische Sozialisation beschrieben. Vorlage für das Drehbuch war der Roman Fried Green Tomatoes at the Whistlestop Café von Fanny Flagg. Das habe ich allerdings nie gelesen. Der Film hat 4 Protagonistinnen in 2 Zeitebenen. Evelyn ist Hausfrau, hat mit den beginnenden Wechseljahren zu kämpfen und führt eine unglückliche Ehe. Im Altersheim des Südstaaten-Provinzstädtchens, in dem sie wöchentlich die Tante ihres Ehemanns besucht, freundet sie sich mit der vorübergehend hier lebenden Seniorin Ninny Threadgood an. Sie erzählt ihr die Lebensgeschichte von 2 jungen Frauen, Itchy und Ruth, in den 20er und 30er Jahren. Im Film wird dies durch Rückblenden dargestellt, die den Hauptteil der Lauflänge des Films ausmachen. Itchy Threadgood, ein eigenwilliges, widerspenstiges kleines Mädchen, fühlt sich nur von ihrem großen Bruder Buddy verstanden. Doch Buddy, der sich in Ruth verliebt hat, verunglückt bei einem tragischen Unfall tödlich. Itchy ist verbittert. Erst nach Jahren entwickelt sie allmählich eine innige Freundschaft zu Ruth. Das geht so lange, bis Ruth heiratet und nach Georgia vorzieht. Als Itchy ihre Freundin dort einige Jahre später besucht, erfährt sie, dass Ruth von ihrem Ehemann geschlagen wird. Einige Zeit später kehrt Itchy in Begleitung des schwarzen Arbeiters Big George und ihres Bruders zurück und holt die schwangere Ruth aus der gewalttätigen Ehe raus, um sie bei sich aufzunehmen. Gemeinsam betreiben sie in dem kleinen Ort Whistlestop in Alabama das Whistlestop Café, wo die titelgebenden gebratenen grünen Tomaten angeboten werden. In den kommenden Jahren müssen sie sich zum einen gegen den in den Südstaaten vorherrschenden Rassismus behaupten, zum anderen auch gegen Ruths Ehemann Frank Bennett, der sie aufsucht und ihr das Kind wegnehmen will. Kurz nach seinem Auftauchen ist er spurlos verschwunden. Itchy wird deswegen Jahre später des Mordes angeklagt, später aber freigesprochen. Das zentrale Thema des Films ist die innige Freundinnenschaft oder auch Liebesbeziehung zwischen Itchy und Ruth, die von tiefer Zuneigung und Solidarität lebt, die beide Frauen, so unterschiedlich sie auch sind, gleichermaßen an den Tag legen, wenn es darum geht, die jeweils andere zu verteidigen. In der Handlungsebene der Gegenwart, Anfang der 90er, wird die Geschichte von Ruth und Itchy von Ninny an Evelyn weitergegeben, die sie aufnimmt und für sich in Stärke verwandelt. Evelyn versucht, nicht mehr nur die Rollenerwartungen zu erfüllen, die ihr Mann an sie stellt, sondern beginnt herauszufinden, was ihr selbst wichtig ist. Sie übernimmt die Handlungsmacht in ihrem eigenen Leben. In einer Rezension zum Film auf filmlöwin.de heißt es, Sie alle, Itchy, Ninny, Evelyn und Ruth, weisen die patriarchalen Versuche, sie zu kontrollieren, letztlich zurück. Der Film gibt ihnen Aufgaben und Bedeutungen, die unabhängig von Männern existieren. Und so schafft es Grüne Tomaten, so viele unterschiedliche Identifikationsangebote für seine Zuschauerinnen zu schaffen, wie es sonst nur selten ein Film tut. Auch heute, 30 Jahre später.
An manchen Tagen will ich sterben, von den anderen lieber nicht. Aber meistens habe ich immer irgendwie eine Hand im Gesicht. Und deshalb rauche ich auch gern schick, auch wenn ich echt nicht so gern rauch. Also ich spiel's an, was für ein Gemüse wir sind, weil ich der Lauch und in der Psychologie heute haben's erzählt, dass den hochsensiblen Leuten ein Schutzpanzer fehlt. Und ohne dich bin ich echt nicht so gern nackig. Ohne dich bin ich echt nicht so gern nackig. Und meine Mama hat gesagt, wenn ich nackig durchs Haus gelaufen bin, da kommt ein Wiesel und frisst ein Spazi. Und seitdem bin ich echt nicht so gern ein Nackerbazi. An manchen Tagen will ich leben, von den anderen lieber nicht. Dann könnte ich sofort speien, wenn schon wieder wer vom Theater spricht. Vielleicht werde ich Langstrecken-Steward und ich steig nie aus dem Flugzeug aus. Stellt sich vielleicht auch nicht die Frage nach zu Hause. Und in der Psychologie heute haben sie satt, die hochsensiblen Leute checken dauernd ihren Herzschlag. Und ich check dauernd meinen Herzschlag. Ich bin echt nicht so gern nackig. An manchen Tagen will ich reden, an anderen wieder nicht. Du wärst mir eigentlich am liebsten, wenn nur Geralt of Rivia spricht. Und wenn er das Wiesel nicht killen kann, wer dann? Dann denk ich an dich und deine tätowierte Säge. Wäre es okay, wenn ich den Kopf auf deine Werkzeugwand lege? Der Psychologe, die heute haben's erzählt, dass den hochsensiblen Leuten der Schutzpanzer fehlt. An einem Tag, an dem ich ein Hochkrieg habe, hast du mein Spaziergold angemalt. Und jetzt kann mir das Wiesel gar nicht bei dem goldenen Spazi rein. Mit dir bin ich echt gern ein Nackerbazi. Nackerbazi, Nackerbazi, Nackerbazi.
Kommst halt wieder mal nach Wien. Können wir uns ausziehen?
Das waren Endless Wellness mit Hand im Gesicht. Endless Wellness, eine extrem gute Band aus Wien, die übrigens gerade im Oktober auf Tour ist. Also falls ihr die sehen wollt, tu das mal lieber. Und vielleicht habt ihr es gehört in der Zeile, die wir gespielt haben. Quatsch, es gab eine Zeile, als wir gespielt haben, was für ein Gemüse wir sind, war ich der Lauch. Und um den Lauch und genau das Thema von diesem tollen Lied geht es jetzt. Lauch wurde 2018 fast zum Jugendwort des Jahres gewählt. Das wählen aber bekanntlich nicht Jugendliche, sondern SprachforscherInnen. Vielleicht hat es deshalb nicht gewonnen. Obwohl es anscheinend immer noch benutzt wird, wie auch dieses Musikstück von 2022 zeigt.
Ey, du Lauch, geh doch nach Haus. Ich will nicht gehen, ich bin viel zu drauf. Ey, du Lauch, ich weiß genau, dein Problem ist, du bist nicht blau. Strom ist Strom und Schweiß von oben. Mach einen schönen Regenbogen. Ey, du Lauch, geh doch nach Haus. Ich will nicht gehen, ich bin viel zu drauf.
Also Jugendliche benutzen anscheinend dieses Wort Lauch. Ich bin ja nicht mehr jugendlich, deshalb habe ich einen Jugendlichen aus Mannheim gefragt, was bedeutet es, wenn jemand zu dir sagt, du Lauch? Und der hat mir das erklärt.
Also ich persönlich benutze nicht, aber hier in unserer Jugend zurzeit benutzen es manche so als einer, der richtig dünn ist und so. So magersüchtig und so, deshalb leigen die dann so als Lauch, du bist dünn und so. Sagen dann, komm, wie dünn bist du, Lauch und so auf den.
Und jetzt hast du gesagt, verwendest du es nicht, warum nicht?
Weil ich mache mich nicht über andere lustig, also jeder ist so geboren, wie er ist und manche können halt nicht zunehmen und manche können zunehmen. Also für mich ist einfach respektlos generell und ohne Scham das Wort zu sagen. So, ich bin jetzt nicht der Breiteste oder so, aber es wurde halt zu mir gesagt, dann habe ich mir auch so selber schon mal im Kopf so vorgestellt, so, naja, wie nehme ich zu und so und ja. Aber ich kann auch nichts dafür, ich kann nicht zunehmen, ich habe ein schlechtes Stoffwechsel, Immunsystem und so, deshalb.
Lauch wird also als Begriff für dünne Männer oder Jungs verwendet. Anders als die Bohnenstange ist es aber anscheinend richtig abwertend. Ein Lauch ist nicht nur dünn, er ist auch schwach. Ein Lauch kann sich nicht verteidigen. Und es ist ein Schimpfwort, das nur für männliche Personen verwendet wird. Dem gängigen Erwartungsgefüge, Männlichkeit zu entsprechen, heißt anscheinend, dominant und souverän zu sein und auch so auszusehen. Muskulös. Damit stecken im Lauch drei Schichten mindestens. Erstens körperliche Normierung, zweitens Sexismus und drittens soziale Ungleichheit. Schauen wir uns diese Schichten näher an. Schicht 1. Körperliche Normierung. Der Trendstudie Jugend von 2024 zufolge sind junge Männer mehr an einem muskulösen Körper und Fitness interessiert als an klassischen Statussymbolen wie Auto oder Uhr. Und auf TikTok gehen Fitnessvideos von durchtrainierten Sporttypen richtig gut, sodass einige Fachleute warnen, dass mehr junge Männer sportsüchtig werden. Schicht 2. Sexismus. Während das Spektrum dessen, was Mädchen und Frauen sein können, sich in den letzten 10, 20 Jahren nochmal deutlich verbreitert hat, kommt einem dagegen die Palette der Männlichkeiten für Jungs und junge Männer erschreckend klein vor. Im patriarchalen Schwarz-Weiß-Schema gilt die Frau als schwach, der Mann als stark. Wenn also ein Mann schwach ist, ist seine Männlichkeit gefährdet. Wenn Lauch ein Schimpfwort ist, dann auch, weil dieses sexistische Schema, die Annahme, dass Schwäche weiblich und negativ ist, immer noch Gültigkeit hat. Ein schwacher Mann ist kein richtiger Mann. Schicht 3. Soziale Ungleichheit. In der Männlichkeitsforschung, wie sie die Soziologin Rowan Connell geprägt hat, trägt aber körperliche Fitness nicht entscheidend dazu bei, dem dominanten Männlichkeitsideal zu entsprechen. Stattdessen werden Männer aus der Arbeiterklasse und rassifizierte Männer über ihre Körper definiert. Und die sind in der Männlichkeitshierarchie auch unterdrückt. Umgekehrt heißt das, dass ein dünner weißer Akademikersohn viel mehr Möglichkeiten hat, souverän und dominant zu sein, ohne dafür pumpen zu gehen, als jemand ohne diese Privilegien. Wie kommen wir jetzt aus diesem Lauchdilemma wieder raus? Aus feministischer Perspektive ist es nämlich super wichtig, dass unsere Freunde, Söhne und Brüder sich in ihren Körpern wohlfühlen. Sonora Jah schreibt in ihrem Buch How to Raise a Feminist Son, dass es sich zwar irgendwie fair anfühlt, sich als Frau über männliche Körper lustig zu machen, weil Frauen natürlich viel mehr Bodyshaming abbekommen, aber dass dieses Beschämen eben den gleichen bescheuerten Ursprung hat. Und sie schreibt, alles, was Schwäche und Zärtlichkeit befürwortet und ermöglicht, reduziert die toxische Männlichkeit, die so viel kaputt macht. Lauch gehört übrigens zu den Zwiebelgewächsen und hat viel mehr Schichten als ein Schimpfwort. Fast so viele wie ein Jugendlicher. Außerdem ist Lauch winterhart, enthält Vitamin C, Folsäure, Mineralstoffe und Spurenelemente. Und wenn euch das immer noch nicht überzeugt, empfehle ich ein Rezept von Wolfram Siebeck. Lauch in 3 cm dicke Streifen schneiden, in ordentlich salziger Butter anbraten, mit 2 Teelöffeln Curry und gemörsertem Koriander bestreuen und mit einem Glas Weißwein ablöschen. Becher Sahne drauf und 10 Minuten bei geschlossenem Topf schmoren lassen. Schmeckt richtig fett. Thank you.
that the difference between the sprout and the bean, it is a golden ring, it is a twisted string, and you can ask the counselor, and you can ask the king, and I'll say the same thing, and it's a funny thing. Should we go outside? Should we go outside? Should we break some bread? I am interested. And as I said, I slept as though dead, dreaming seamless dreams of lead. When
Joanna Newsom mit Sprout and the Bean, mit Harfe, falls ihr es nicht erkannt habt. Ihr hört Glottelstopp, die Sendung der feministischen Redaktion auf dem Bermuda-Funk, und wir nähern uns langsam aber sicher dem Obst des Gemüses, wie angekündigt. Und ihr kennt bestimmt auch alle Obst und Gemüse als Emojis, die für sexuelle Inhalte in den sozialen Medien verwendet werden. Und da gab es auch von der Zeit die Kiwi als transfeindliches Symbol. Und Fides hat davon gehört in diesem Internet. Aber um sicher zu gehen, hat sie eine Person gefragt, die sich damit auskennt, nämlich Len Schmidt. Len arbeitet im Bereich Antifeminismus bei der Fachstelle Mobirex. Die beraten und informieren zu extrem rechter Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Baden-Württemberg.
Kannst du mir was sagen zu Kiwis als Emojis in sozialen Medien, die als Symbol verwendet werden für Transfeindlichkeit?
Ja, ich würde sagen, das Emoji der Kiwi hatte seinen Höhepunkt im Jahr 2022. Da gab es Debatten um einen abgesagten Vortrag einer Biologin, wo es darum gehen sollte, warum es in der Biologie laut Ansichten der Biologin nur zwei Geschlechter gibt. Und Transfeindinnen haben dann die Kiwi-Emojis genutzt, um auf diese vermeintliche Zweigeschlechtlichkeit aufmerksam zu machen, da die Kiwi-Pflanzen getrennt männliche und weibliche Blütenstände haben.
Wenn du sagst, es ist jetzt gar nicht mehr so ein aktueller Trend, was ist denn sonst so gerade angesagt bei den Menschen, die transfeindlich auftreten im Internet?
Zum Thema Obst und Gemüse ist mir noch eingefallen, dass es einen Sticker gibt von Transfeindinnen, auf dem eine Banane zu sehen ist, wo drunter steht Identifies as Apple. Also auch hier wird wieder darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel Transpersonen, egal wie sie sich identifizieren, niemals echte Menschen oder Zugehörige eines Geschlechts sein könnten. Gerade im Moment sieht man sehr viel die Farben Grün, Lila und Weiß als Anlehnung an die Fahnen der Suffragetten bei vor allem selbsternannt feministischen Transfeindinnen. Was auch eine wichtige Rolle spielt, ist der Hashtag SafeXX. Da geht es dann vor allem auch darum, die Teilnahme von Transfrauen im Frauensport zu kritisieren. Wir sehen den Hashtag Frauen sagen Nein, beispielsweise Frauen sagen Nein zum Selbstbestimmungsgesetz. Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja am 1.8. in Kraft getreten und löst das in weiten Teilen verfassungswidrige Transsexuellengesetz ab. Was ich auch immer mal wieder finde im Rahmen meines Monitorings aus verschiedenen transfeindlichen Ecken, ist der Hashtag LGB without TQ. Es geht also darum, darauf hinzuweisen, dass aus der queeren Community das Trans und Queer rausgestrichen werden soll, weil Transpersonen auch häufig als Bedrohung gesehen werden für homosexuelle Räume beispielsweise.
Und ist es irgendwas tatsächlich Neues, dass sich vermeintliche oder Frauen, glaube ich, die sich als Feministin labeln, so sehr gegen Transmenschen äußern?
Ich würde sagen, es hat in den letzten Jahren auf jeden Fall nochmal einen Aufwind bekommen, die Transfeindlichkeit, die von selbsternannten FeministInnen propagiert wird. Teilweise auch in enger Verbindung mit Verschwörungserzählungen. Vor allem Transfrauen werden dann als bedrohlich herbei fantasiert, als Bedrohung für Frauenrechte, für Frauenschutzräume, für Frauensaunen. Zeitgleich gibt es aber auch die Erzählung, dass beispielsweise das Wissen über Transgeschlechtlichkeit Kinder trans machen würde. Das wird dann häufig in den Kreisen als Transing the Kids bezeichnet. Und da haben wir eigentlich ein altbekanntes Narrativ, das wir schon auch von der Demo für alle kennen, wo dann so eine soziale Ansteckung über Wissen durch geschlechtliche und sexuelle Vielfalt herbeifantasiert wird.
Und kann man da irgendwas praktisch dagegen tun? Oder ja, was hilft? Einfach informiert bleiben oder muss man sich da mehr dagegen aussprechen?
Ich denke, es ist ganz wichtig, sich die einzelnen Diskurse anzuschauen und auch sich damit auseinanderzusetzen, sich selbst zu positionieren, aber auch aufzuzeigen, wie ich es gerade versucht habe, wo es Diskursüberschneidungen gibt, beispielsweise von selbsternannten Feministinnen und organisierten Antifeministinnen, wie beispielsweise der Demo für alle. Aktuell ist zum Beispiel zu beobachten, dass eine selbsternannt frauenrechtsorientierte Gruppierung am 1.11. eine Kundgebung in Berlin abhält, wo unter anderem eine Akteurin von der AfD auch jetzt dazu aufgerufen hat. Und das finde ich ist schon spannend, da auch einfach nochmal drauf zu gucken, wo sind die verschiedenen diskursiven, aber womöglich auch personellen Überschneidungen und welche Rolle nimmt eigentlich auch die aktuelle Transfeindlichkeit ein. Und ich würde sagen, die aktuelle Transfeindlichkeit versucht, verschiedene Strukturen zusammenzubringen und kann aber auch als Neuauflage von bereits bekannten antifeministischen Narrativen gut funktionieren, weil vielleicht diese klassische Homofeindlichkeit in Anführungszeichen, die es noch vor 10 Jahren gab, wo man von der Homo-Lobby erzählt hat beispielsweise, nicht mehr so anschlussfähig ist wie eine Transfeindlichkeit, die aktuell propagiert wird. Es wird dann zum Beispiel jetzt nicht mehr so stark von der Homo-Lobby gesprochen, sondern von der Trans-Lobby oder von der Trans-Ideologie, die verbreitet werden würde.
I drink a whiskey neat. You lick my crow's feet. Straight skirt kick me. Automatic overheat. Sugar beet tasting sweet. Proposition incomplete. Truth there, I don't care. Promise to repeat. Keep my curls kinky and a hole in the sheet. Never go to bed without a piece of raw meat. Keep my curls kinky and a hole in the sheet. Never go to bed without a piece of raw meat. You could be my kid. You could be my kid. This street, off the street, throwing down the window seat. You could be my trick. You could be my trick. If you be discreet, off the street, throwing back the window seat. Kiss my Michael glove. Bubble jet won't budge. I'm the girl you hate to scrub. Body cup, fill her up. Competition not enough. Zeus hair, he's a bell. Diamond in the muff. Keep my curls kinky and a hole in the sheet. Never go to bed without a piece of raw meat. Keep my curls kinky and a hole in the sheet. Never go to bed without a piece of raw meat.
Peaches mit Trick or Treat. Wir nähern uns dem Obst, wir sind beim Obst, wir bleiben beim Obst, wir kommen zur Papaya. Viele von euch kennen die Diskussion um die Abschaffung der Paragraphen 218 und 219a, der sogenannten Abtreibungsparagraphen. Und in den letzten Jahren und Monaten ist vor allem auch die Position oder Perspektive von engagierten MedizinerInnen dazu hörbar geworden. Und ein Problem ist eben, dass in der medizinischen Ausbildung Abtreibungen nicht gelehrt werden und deshalb Medizinstudierende Papayas verwenden, jedenfalls hat man das gelesen, weil die ähnlich der Gebärmutter anscheinend sind, um eben Abtreibungen zu üben. Und Tine hat sich dieser Frage gewidmet und sie an die Gynäkologin Jelena gestellt, die uns dazu Folgendes erklärt.
Es ist tatsächlich so, dass Schwangerschaftsabbrüche bzw. die praktische Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen nach wie vor nicht Gegenstand des Lehrkatalogs an medizinischen Fakultäten ist. Man muss dazu fairerweise sagen, dass auch andere operative Eingriffe selten praktisch geübt werden. Aber mittlerweile, seit 2015, gibt es die Papaya-Workshops in Deutschland, die durch die Medical Students for Choice zum allerersten Mal angeboten wurden. Mittlerweile gibt es das Angebot fast an allen medizinischen Universitäten. Und in diesen Papaya-Workshops werden grundlegende Kenntnisse zum Schwangerschaftsabbruch in Theorie und Praxis vermittelt. Die TeilnehmerInnen können dann den chirurgischen Schwangerschaftsabbruch, also die Vakuumaspiration am Papaya-Modell, praktisch üben. Die Papaya eignet sich insofern, da sie durch Form, Größe und Textur ja sehr gut der Gebärmutter ähnelt und als kostengünstiges Modell der Gebärmutter gilt. Genau, das Lehrkonzept ist mittlerweile auch international bekannt und wissenschaftlich anerkannt. Und es geht dann da gar nicht darum, dass die Studierenden den Eingriff anschließend beherrschen. Sie sollen vielmehr einfach an das Thema angenähert werden und eventuelle Berührungsängste abgebaut werden.
Jelena, zur Papaya, zu den Papaya-Workshops. Und an der Stelle weise ich euch noch gerne auf Bitte von Tine hin auf die Kampagne Abtreibung legalisieren. Da sind gerade Aktionswochen und in der nächsten Woche, also in der ersten Oktoberwoche, seid ihr eingeladen, Stickers zu kleben und ihr könnt euch darüber informieren auf der Seite abtreibung-legalisieren.de und da sind Druckvorlagen, wie ihr die Nachbarschaft plakatieren und bestickern könnt. Und diese Aktionswochen gehen noch bis zum 8. Dezember, also ihr habt noch viel Zeit, euren Einsatz für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sichtbar zu machen. Haut rein!
I like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No. I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, ew, ew. The night was long, the night went on. We were cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I pick my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. Flies free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. I have a home, and I take it everywhere. My friends like a big fruit. Again, he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree.
Erika Badu mit Apple Tree. Ja, und wir nähern uns dem Ende unserer diesjährigen Oktoberausgabe von Glottal Stop, der Sendung der feministischen Redaktion auf dem Bermudafunk. Ihr habt uns gehört auf 89,6 MHz in Mannheim, 105,4 MHz in Heidelberg oder Kabel oder im Internet unter www.bermudafunk.org. Alle Infos zur Sendung, alle Links, alle Initiativen, alle Bücher, alles an Second Facts, was ihr hier gehört habt, findet ihr immer auf unserer Unterseite. Auf bermudafunk.org gibt es eine Unterseite zu Glottal Stop. Ihr könnt es auch einfach in eine Suchmaschine eingeben. Und da findet ihr auch unsere Kontaktdaten, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder vielleicht bei uns mitmachen wollt. Weil Fun, es ist so viel Fun. Genau. Und die nächste Glottal-Stop-Ausgabe hört ihr am ersten Sonntag im Monat um 15 Uhr. Das ist dann der 3. November und da geht's ums Thema Handwerk. Also spitzt eure Werkzeuge, lehnt euch noch zurück, esst viel Gemüse, bleibt gesund und bis denn. Am Mikrofon dieser Ausgabe war Franzi. Tschüss!